Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Liebe Zuhörer, wir freuen uns über das Interesse an dieser Sendung. Halt, liebe Zuhörer, das ist ein generisches Maskulinum, also die männliche Wortform, die eigentlich alle Menschen meinen soll, aber dann doch die Wahrnehmung der Männer hervorhebt. Denn wenn man Frauen ansprechen würde, müsste man ja mit liebe Zuhörerinnen anfangen. Ich sollte also genderneutral besser sagen, liebe Zuhörer Sternchen-Innen, also liebe ZuhörerInnen, oder an alle, die uns jetzt zuhören, oder liebe Hörerschaft. Das sind nur Beispiele. Es gibt viele Möglichkeiten, eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, also so zu formulieren, dass alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen oder sichtbar werden. Das ist ein Anspruch, der eigentlich in jeder demokratischen und freiheitlichen Gesellschaft Gehör finden sollte. Aber Gleichberechtigung auch in der Sprache ist hierzulande noch lange kein Standard. Im Gegenteil, ein generelles Verbot von Gendern gibt es in Deutschland zwar nicht, aber einige Bundesländer, Kommunen oder Behörden haben Regeln erlassen, die den Gebrauch von Sonderzeichen wie den Genderstern, Doppelpunkt oder Unterstrich in amtlichen Texten untersagen. Traurig, aber wahr. Willkommen im TDcast, dem Podcast des Deutschen Design Clubs. Design ist ein wesentlicher Bestandteil in unserer Alltagswelt. Gerade deshalb ist es richtig und notwendig, Genderbewusstsein auch in den Designprozess einzubringen, um sowohl Geschlechterblindheit als auch Geschlechterstereotypen zu vermeiden. Im TDcast beschäftigt uns das Thema schon lange und umso mehr freuen wir uns heute über den Besuch von Claudia Herrling und Ina von Rumor vom International Gender Design Network. Mit den beiden spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch über das Netzwerk, über Gender Design, den Iphigenia Award und darüber, wie sich die gemeinnützige Initiative auch interkontinental vernetzt.
Ja, Claudia Herrling, hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Und Ina von Rumor.
Ja, ich sitze mit der Claudia bei dir im Büro. Ich freue mich sehr.
Gut, wunderbar. Ihr habt ja Anfang November eben euren Gender Design Award, Iphigenia 25. Da wollen wir jetzt mal ganz kurz drauf eingehen, nach welchen Kriterien dort geurteilt wird und was das eigentlich für eine Jury ist. Also zu dem Detail kommen wir nachher nochmal zu Kriterien. Aber erstmal so, was ist das? Was macht dieser Award? Was soll der? Ist er bewährt?
Das ist der 6. Gender Design Award. 2017 haben wir damit angefangen, weil uns in unserem Netzwerk klar wurde, wir brauchen etwas, was verstehbar ist. Was ist eigentlich Gender Design? Wie wird das gemacht? Was kommt dabei raus? Und deswegen haben wir ihn damals so konzipiert, dass wir gesagt haben, wir möchten die guten Beispiele zeigen vom Gender Design.
Ja, Claudia, was ist das für dich? Also was für ein Medium ist das? Also was macht dieser Award?
Naja, zum einen, ganz wichtig, letzten Endes sehr viele feministische Anliegen, nämlich Sichtbarkeit schaffen. Zum anderen Methoden, Praktiken kommunizieren, gute Beispiele kommunizieren, so dass es Vorbilder gibt, so dass es auch Anreize gibt, zum Beispiel zu dem Thema im Designstudium das zum Thema zu machen, Arbeiten dazu zu machen, diese einzureichen. Das hat so ganz viele Funktionen, um das einfach auch in der Designpraxis zu verankern.
Ihr habt ja dieses International bei euch im Titel schon, von vornherein, International Gender Design Network. Vielleicht mal dieses, was ist International jetzt heißt konkret und was Network bei euch konkret heißt. Vielleicht erstmal, Ina.
Ja, also International heißt, dass wir offen sind in alle Welt. Also und auch bei dem Preis ist es so, dass wir Einreichungen wirklich im Grunde aus jedem Land der Erde haben könnten. Wir sind da sehr niedrigschwellig, nicht nur was die politischen Hintergründe oder so angeht, sondern überhaupt versuchen wir diesen Preis allen denen zu öffnen, denen das Thema ein Anliegen ist. Ich glaube, wir sind in Deutschland der einzige Designpreis, der keine Entry-Fee nimmt, zum Beispiel. Und ja, wir haben Mitglieder in Italien, wir hatten Jurymitglieder aus Dänemark, aus Brasilien, aus Argentinien, Also da sind wir gut aufgestellt. Unsere Gewinnerinnen sind auch aus verschiedenen Ländern. Also jedes Jahr können wir da eine große Sammlung eigentlich auffahren in verschiedenen.
Ja, Claudia, Network, also das Internationale wird da klarer. Es ist eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, eben aus unterschiedlichsten Ländern. Ich habe erstmal als Individuen jetzt sozusagen vor meinem inneren Auge ab sich sozusagen vorstellen. Network heißt es, dass ihr mit vergleichbaren Organisationen zusammenarbeitet, oder?
Inzwischen ja. Also ursprünglich natürlich erstmal ein sich Zusammentun von Personen, denen gendersensibles Design am Herzen lag. Und überhaupt erstmal zu verstehen, was ist das und dieses Thema in die Welt bringen und erklärbar machen. Und dann natürlich zu merken, es gibt natürlich auch viele Leute, die sich schon damit beschäftigen, aber so einzeln und alleine damit vielleicht vor sich hin kämpfen und arbeiten, und die wirklich so zusammenzubringen und gemeinsam Dinge voranzutreiben, ist toll. Und inzwischen, deswegen sage ich inzwischen ja, also es gibt zum Beispiel ein lateinamerikanisches Gender Design Network, Rela Diege heißen die, mit denen wir inzwischen häufig zusammenarbeiten. Da waren jetzt schon 2x Personen bei uns in der Jury aus diesem Netzwerk, und das gleiche Anliegen. Also weil die jeweils an ihren Hochschulen das Gefühl haben, wir müssen uns eigentlich zusammentun, die Personen, die wirklich dafür einstehen, ein geschlechtergerechtes Design in die Welt zu bringen, brauchen sich gegenseitig auch, um sich zu unterstützen und zu inspirieren.
Wir haben ja, kann man ja, glaube ich, ganz allgemein sagen, momentan einen wirklich schlimmen Backlash. Also das ist ein Begriff politisch vorhin schon genannt. Ich habe gerade vor ein paar Tagen gelesen, dass Pete Hegseth, dieser abartige amerikanische Verteidigungsminister, ein Video geteilt hat, das sich für die Abschaffung des Frauenwahlrechts einsetzt.
Ja.
Jetzt, was heißt das? Wie muss es sich jetzt eure Arbeit ändern, oder ändert sie sich schon unter dem Druck dieser unsäglichen Reaktionären und rassistischen, sind es ja sexistischen Politiken?
Also ich würde sagen, das fängt ja erstmal persönlich bei einem an, dann hört man das erste Mal, oh, da werden Gelder gekürzt, da gibt es komische Leute, die Frauenwahlrecht abschaffen wollen und so weiter, dann kommt so ein bisschen der Kampfgeist, bei mir persönlich zumindest ist das so, und dann denkt man, jetzt ist es umso wichtiger denn je, da weiterzumachen. Es wird mir aber auch klar, dass es nicht einfacher wird. Und wir spüren es auch, das kannst du aber besser erzählen, was zum Beispiel Förderanträge, Fördergelder angeht und so weiter, dass es doch da ein anderer Wind weht, sagen wir mal.
Das ist ja sehr interessant, also bevor wir zu deiner Betrachtung da kommen, gerade für junge, also queere Menschen, also die sich ja insbesondere eben als Situation ausgesetzt sind, in der sie Projekte starten wollten, Dinge machen wollten und irgendwie tolle Ideen hatten. Und plötzlich genau dann, wenn sie das Gefühl haben, jetzt könnte ich etwas tun, dann so ein Kulturstaatsminister Weimar oder so kommt und sagt, ihr dürft nicht mal gendern.
Ja, und ich finde, das ist auf so vielen Ebenen problematisch, weil das so eine Kultur setzt. Es setzt eine, es stellt in Frage die ganze Arbeit, den Wert der Arbeit, wenn man feministische Arbeit macht, wenn man Ermächtigungsideen und Projekte für queere Communities macht, wenn von oben signalisiert wird, das hat keinen Wert und das ist irgendwie in Frage zu stellen, ob das überhaupt einen Nutzen hat, dann kippen ganz viele schnell in die Richtung, dass sie merken, da muss ich mich ja jetzt gar nicht engagieren. So, und das ist tatsächlich total wichtig, welche Maßstäbe ich eigentlich setze und welche Verantwortung ich habe, wenn ich in einer Position bin wie ein Kulturstaatsminister. Das ist sehr problematisch. Es stärkt aber trotzdem den Zusammenhalt. Ich glaube, dass tatsächlich ganz, ganz viele Organisationen eben genau diesen Impuls haben, erst recht, auch den Impuls haben, sich noch stärker zu vernetzen. Und jetzt auch eben überlegen, wie kriege ich denn jetzt eine andere Finanzierungsstruktur her. Und es geht ja dann eben auch nicht nur die Themen, die wir machen, sondern ich habe das auch bei anderen ehrenamtlichen Organisationen, die sich um ganz andere Dinge kümmern, als in Frage gestellt war, was macht ihr denn da eigentlich alle mit dem Ehrenamt? Ja, diese Anfrage, die da unsäglicherweise stattgefunden hat. Die waren dann alle natürlich erstmal bestürzt und sagten, okay, wir müssen jetzt wirklich überlegen, wie kriegen wir denn jetzt eigentlich uns weiter finanziert? Wie kriegen wir Unterstützung und Sichtbarkeit weiterhin? Und ich glaube, da ist ganz viel so im Gange zu überlegen, wie können wir uns so strukturieren, dass wir nicht davon abhängig sind, ob ein Staat sagt, wir unterstützen euch oder nicht.
Jetzt das Thema, also Maßstäbe hast du jetzt auch gebracht, das Thema Kriterien, Maßstäbe, würde vielleicht nochmal gerne auch beim Iphigenia Award drauf eingehen. Also erstmal ganz platt, also nach den die Kriterien oder die eben, also den Begutachtungen oder den Jurierungen zugrunde liegen, aber eben auch die Frage nach den Maßstäben, also sozusagen der Relevanz des Ganzen in seinem Kontext. Da willst du gleich wieder antworten, prima.
Oh Gott. Ich weiß nicht, wir haben uns eben darüber unterhalten und wir haben gemerkt, beide auch so, oh je, Maßstäbe, Kriterienkatalog. Und das haben wir, genau das hatten wir auch gerade schon wieder vor diesem Award, dass wir auch so versucht haben, uns hinzusetzen, weil wir hatten mehrere neue Jurymitglieder, die noch nie dabei gewesen sind. Und dann dachten wir, sollen wir denen jetzt was an die Hand geben, in irgendeiner Weise vorbereitend? Und dann haben wir gesagt, so nee, weil es gibt da keine Checkliste. Also es wäre sehr schön, wenn wir jetzt einfach nur einen 10-Punkte-Plan hätten und dann könnte man sagen, so geht's gendersensibles Design, fertig, aus. Sondern es sind ja oft sehr, sehr unterschiedliche Einreichungen und Themen, die uns auch immer wieder nochmal überraschen oder inspirieren. Und dann sind wir sehr froh, dass wir nicht vorher gesagt haben, ja, das muss jetzt aber genau so oder so oder so sein. Wichtig ist uns zum einen, dass es sich um Design handelt. Da kann man aber ja auch gemeinsam diskutieren, was ist alles Design. Ja. Und das ist
richtig.
Ja, eben, genau. Und das ist ja auch gut, ne? Also deswegen, das ist ja auch immer eine sehr lebendige Diskussion bei so einer Jury-Sitzung. Und da hat die Jury einfach auch ihre Autonomie zu entscheiden, was sie da jetzt für wertvoll betrachtet. Und das andere ist natürlich, dass es gendersensibel sein soll. Und das kann eben bedeuten, dass ich entweder Leute Sichtbarkeit verschaffe oder einer bestimmten Gruppe Sichtbarkeit verschaffe oder dass ich eine Gerechtigkeit herstelle, weil ein Ungleichgewicht da war oder Stereotype aufbreche. Also es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, die da eine Rolle spielen können. Und genau deswegen ist wichtig, nicht sozusagen, es muss jetzt ABC sein, weil es meistens ein komplexes Zusammenspiel ist, die möglichst viel Impact haben soll. Das ist eigentlich das, worauf wir uns dann am Ende geeinigt haben, wo wir gesagt haben, wichtig ist, was hat das denn eigentlich für eine große, vielleicht was könnte es gesellschaftlich bewirken, welche Ausstrahlungskraft hat das, was da passiert?
Dennoch wird es ja irgendwelche Grenzen geben. Also wir hatten Anthony Ovo Sekun, hatten wir hier im Programm, der eben also Waldpädagogik macht, aber eben ausschließlich mit schwarzen Kindern. Also Ausschlusskriterium ist eben nicht schwarz, nicht dabei. Eine klare Sache ist natürlich, diejenigen, die dabei sind, auch ein absoluter Safe Space, ja. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und irgendwie wird es ja so Grenzen geben bei euch, also über die eine Einreichung drüber kommen muss. Also das gibt ja die qualitative Seite, das wurde vorhin schon gesagt. Also was kann Design sein oder was ist es Design oder überhaupt kein Design?
Es ist schön, dass du das so annimmst, dass da so ein großer Ansturm herrscht, dass wir Grenzen überhaupt aufstellen müssen. Ja, es war in den ersten Jahren so, dass wir sehr suchen mussten, weil es steht ja nicht ein Stempel drauf, ich bin gendersensitives, sensibles Design oder ich habe einen sensiblen Prozess durchgemacht oder mein Ziel war, Gendergerechtigkeit am Ende rauszubekommen. Das ist aber auch genau das Problem. Und wir haben ganz bewusst das so geöffnet, gendersensibles Design taucht sozusagen in unserer Ansprache auf. Mhm. Und das scheint aber auch auszureichen, dass die Einreichungen, die wir kriegen, eine gewisse Grenze nicht überschreiten. Also es kommt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, es kommt jetzt keine Schulkonzepte für Bildung oder irgendwie sowas, wo Jungen und Mädchen andere Schulbücher kriegen oder sowas in der Art und Weise. Aber vielleicht auch das, und dann ist es eine ganz neue Denke, die wir dann wiederum nicht kennen. Wir haben auch noch einen Aspekt darin, weswegen wir das ganz bewusst zu machen, ist, dass wir gelernt haben, wenn wir international arbeiten, dann können wir nicht unsere deutschen Qualitätskriterien ansetzen, weil sonst lernen wir nicht dazu. Und wir haben das Netzwerk ja gegründet, damit wir voneinander lernen. Und deswegen haben wir das eigentlich so offen gehalten, ganz bewusst.
Ihr habt ja dieses Jahr in der Jury eben dieser Professor Dr. Raquel Noronha aus Brasilien, offensichtlich eine Akademikerin. Wie baut ihr diese Netzwerke in den lateinamerikanischen Ländern, sozusagen eure Beziehung zu diesen Netzwerken auf? Das ist ja schon mal eine außergewöhnliche Tatsache. Also wir als Deutscher Design Club haben eben keine sozusagen Netzwerke in Lateinamerika. Was ist das? Also wieso kommt dann so jemand da rein? Wieso interessiert sie sich dafür, eben hier auch Jurorin zu sein?
Die Griselda Fletzler, die war eine der Mitinitiatorinnen dieses Gender Design, dieses lateinamerikanischen Netzwerks. Die wiederum kannte unsere Gründerin, die Uta Brandes. Und so sind die beiden zusammengekommen. Die ist sehr umtriebig auch in Europa unterwegs und hat durch ihren Gender Design Lehrstuhl in Argentinien, Buenos Aires, da die Möglichkeiten genutzt, sage ich jetzt mal, um das die war sehr aktiv und ist auch auf uns zugekommen. Und dann hat sie und ihre Mitstreiterin, die das Netzwerk gegründet haben, uns eingeladen und gesagt, wir möchten gerne, dass ihr bei unserer Gründungsveranstaltung und Buchveröffentlichung dabei seid. Dann sind wir an einen Fördergeber hier, die, IFA.
Institut für Auslandsbeziehungen.
Genau. Die hatten ein Förderprogramm, das genau diese Anbahnung von solchen Austauschbeziehungen fördert. Und dann sind wir einfach erstmal nach Brasilien gereist letztes Jahr und haben mit denen 3 Tage konferiert und uns ausgetauscht und sehr viel voneinander gelernt. Auch für uns zum Beispiel für den Preis, was ich eben gesagt habe, diese internationalen Perspektiven, die sind so unterschiedlich, dass man einfach wirklich froh sein kann, dass wir das machen können und das eigentlich auch wirklich eine große Bereicherung für jeden persönlich ist.
Ja, ich kann auch nur ergänzen, in dem Fall ist es ja einfach so, wir haben ja nun mal ein Thema, das sehr spezifisch ist, was ein Querschnittsthema für alles ist im Design, aber trotzdem ja nun mal ein sehr, sehr klares, so benanntes ist. Und alle die Personen, die dazu lehren und die dazu veröffentlichen und die dazu forschen, die sind natürlich interessiert an einem Austausch zu anderen Personen, die auch in diesem Bereich sind. Ich finde, das ist einfach eine thematische Verbindung, die da stattfindet und eben auch der Wunsch nach Austausch. Und so ist einfach auch dieser ganze Kontakt zustande gekommen und auch einer, der da auch weiter wächst, was einen sehr, sehr beflügelt, muss ich sagen. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte.
Ich würde jetzt noch ein bisschen näher an diese Begriffe auch rangehen, nämlich wir haben jetzt über gendersensibles Design gesprochen, also das würde ich ganz gerne mal genauer angucken. Also ich habe mit Tanja Godlowski über das Thema schon mal vor 2 Jahren oder so gesprochen, allerdings im anderen Kontext, also weil sie auch diesen Pop-Kontext hat. Und ich würde es mal ganz gerne noch mal mit euch sozusagen beleuchten, also was ist denn gendersensibles Design im Verhältnis zu, also nicht gendersensiblem Design? Und wie kann man, würde ich jetzt ganz praktisch fragen, eben auch Design oder Produktentwicklung gendersensibel umformen?
Große Frage.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich hatte eben schon mal versucht, so ein bisschen anzureißen, welche Aspekte da drin stecken. Nicht gendersensibles Design ist meistens etwas einfacher zu sagen. Häufig ist es stereotypes, klischeehaftes Ansprache von der Zielgruppe oder nutzenden Gruppe. Häufig ist es so, das wollen wir nicht. Ne? Wir wollen aufbrechen, einfach damit man nicht diese Rollenbilder verfestigt. Einfach dadurch, dass man ein Design macht, was immer weiter zementiert, wer was darf, wer was nicht darf, wer was kann, wer was nicht kann. Das ist einfach hochproblematisch. Ja, deswegen ist das eben nicht nur haha witzig, wenn ich mal irgendwas mache und schreibe Drama Queen drauf. Dann ist das blöd, wenn ich das mache auf irgendwas, was offensichtlich für Frauen gedacht ist. Nochmal, das einfach so eine Struktur verfestigt. Das ist ja nicht die Ausnahme, sondern das prägt einfach so ein misogynes Bild in der Gesellschaft. So, das heißt, alles, was irgendwie diese Stereotype aufbricht, ist schon mal gendersensibel. Problematisch sind aber auch die Projekte, wo wir sagen, naja, das ist doch für alle, das funktioniert doch für alle. Aber meistens ist das gar nicht der Fall, weil es häufig gar nicht untersucht wird, ob es für alle funktioniert. Und meistens ist es dann häufig eine sehr an männlichen Körpern oder an der männlichen Lebenswelt ausgerichtetes Design, ob das jetzt irgendwie Stadtplanung ist oder ob es Crash-Test-Dummies sind oder ob es medizinische Produkte sind, was auch immer. Also es zieht sich durch alles hindurch, weil das einfach historisch so gewachsen ist und wir das so hinnehmen als die Norm. Und die Norm ist aber meistens männlich und einfach die Normen zu hinterfragen, das bringt schon ganz viel Gendersensibilität in den Prozess.
Wie würdest du es beschreiben?
Ja, ich würde immer, dafür haben wir unseren Preis ins Leben gerufen. Ich habe eigentlich einen Preisträger aus unserem ersten Jahr, war eine Agentur aus Dänemark, deren Beispiel macht es plastisch. Und zwar hat diese Agentur zunächst einmal Raum dafür geschaffen, dass die Mitarbeitenden ein gewisses Zeitkontingent ihrer Arbeitszeit in freie Gedanken, freie Projekte, freie Entwicklung stecken durften. Dann waren da zwei junge Männer, die viel druckgrafische Dinge, Werbegeschichten gemacht haben. Und denen war sauer aufgestoßen, dass an den Stockagenturen die Frauenbilder super stereotyp waren und man damit nicht so viel anfangen kann. Dann haben sie sich überlegt, das wollen wir jetzt irgendwie mal ändern. Was können wir denn da machen? Haben Fotografen und Fotografinnen beauftragt, dass den Hashtag quasi schöne Frau mit zu bebildern, also neue Fotos zu kreieren. Dann wurden die Fotos hochgeladen bei dieser bei diesem Stock-Anbieter, das war Shutterstock, konnte man selber als Fotograf die Keywords eingeben, so dass sozusagen die das von unten unterwandert haben. Unter dem Begriff schöne Frau tauchten dann im Laufe der nächsten Wochen ganz andere Bilder auf: Rugby-Frauen, Frauen im in der Kfz-Werkstatt, kleine Mädchen, die von Raketen träumten und nicht blasse, halbnackte Oberkörper mit glänzenden Haaren und beigem Hintergrund. Das war nämlich eigentlich das Hauptbild für schöne Frau. Und dann haben sie, um das aber auch noch publik zu machen, in Kopenhagen Unternehmen gefragt, ob sie mit diesen Bildern eine Aktion unterstützen, die nannte sich Equal Women, so dass diese Fotos dann ganz groß als City Light mit Markennamen in der Stadt verteilt wurden und diese Aktion somit in die Öffentlichkeit getragen wurde, um auch zu erklären, was haben wir hier eigentlich gemacht und was passiert, wenn wir immer gleiche Bilder anschauen. Nämlich nichts. Aber wenn wir unterschiedliche Bilder anschauen von Frauen, dann verstehen wir, das ist ja auch eine Spezies, die ist ja doch durchaus vielseitiger, als man vielleicht so durch Bilder verstehen mag oder so.
Das ist ein gutes Beispiel. Also ja. Ich denke, es ist auch sehr wichtig, diese Beispiele zu haben, weil dadurch klarer wird, worum es hier geht. Also das ist ja wirklich ein systemisches Projekt, das unglaublich viele Beteiligte einbezieht und auch eine riesige Wirkung hat. Also nicht nur im digitalen Raum. Wenn man jetzt nochmal ein Stockwerk weiter nach unten geht und fragt, was denn Gender sei, ist eben auch, das ist eine Frage, die lässt sich natürlich überhaupt nicht leicht beantworten, das weiß ich, aber ich mute sie euch zu. Wer, wenn nicht ihr, zumindest einen Versuch zu unternehmen.
Jetzt habe ich Angst. nein, nicht. Es ist immer, ich komme vor wie so einer Schulsituation, deswegen meine ich, habe gerade Angst, so als würde ich ja so abgefragt und jetzt sage ich was nicht klug genug.
Jetzt ist ein Interview.
Ja, genau. Ja gut, also das ist ja nun etwas, was wir so im Deutschen im Grunde nicht so haben, weil wir einfach Geschlecht sagen und wir sagen zu allem irgendwie Geschlecht, was wir körperlich irgendwie verankern und selten irgendwie auch gesellschaftlich richtig wahrnehmen, dass das irgendwie auch etwas ist. Und aus dem Englischen Gender und Sex sind zwei unterschiedliche Dinge. Dass es eben eine soziale Konstruktion gedacht ist, aber das ist natürlich auch inzwischen veraltet zu sagen, man kann irgendwie Geschlecht losgelöst vom Körper denken. Das ist ja auch Quatsch. Das heißt, man hat eigentlich immer diese Verstrickung. Ne? Aber letzten Endes geht es ja darum, Geschlechterrollen auch zu erkennen und zu verstehen, dass wir in unserer Gesellschaft bestimmten Personengruppen ein bestimmtes Geschlecht zuweisen, direkt in dem Moment, wo sie auf die Welt kommen. Und damit einhergehend gibt es Rollenerwartungen, gibt es Regeln, gibt es Möglichkeiten, in jeder Gesellschaft auch unterschiedlich und auch unterschiedliche Vorstellungen davon, wie viele Geschlechter es zum Beispiel gibt. Und das ist auch etwas, was einfach so über die Jahrhunderte in unsere, ich sag mal, christlich dominierten Gesellschaft so ist, wenn man sich irgendwelche anderen Kulturen anschaut, da gab es schon immer irgendwelche, viele ganz andere Anzahlen an Geschlechter, ganz andere Vorstellungen davon. Wir haben das nur sehr kolonial überall in die Köpfe gehämmert, dass es genau zwei gibt und wer da was zu tun hat.
Ich lese momentan gerade das Gastmahl von Platon. Und Platon wird ja sehr selektiv gelesen. Das ist einerseits diese totalitäre Staatsidee, die wird immer gerne hochgehalten, aber die Homosexualität, die sozusagen zum Alltag gehört, zumindest im Alltag dieses bürgerlichen Milieus, das sich da unterhält, wurde eigentlich immer unterschlagen. Und obwohl der Text da ist, der wird nicht gelesen.
Ja.
Und das ist für mich so ein Phänomen, dass das mir also ganz besonders interessant erscheint, dass diese, obwohl Fakten vor einem liegen, also gerade in Bezug auf die Vielfalt der Geschlechter, das irgendwie nicht anerkannt wird oder nicht gesehen wird.
Ja, absichtlich nicht, ne? Also es wird ja auch, ich denke, also da ist viel, ne? Da ist ganz, ganz viel in irgendeiner Weise schon sehr früh irgendeine Form von Zensur hat da stattgefunden und die dann ist einfach nur diese Resterzählung übrig geblieben und an der entlang wird ständig dann weitergelehrt und das wird in irgendwelchen Büchern wiederholt. Dieses Interesse ist nicht da, wenn es nicht irgendwie aus der eigenen Community kommt, überhaupt danach zu schauen. Und ich meine, das
hat natürlich auch was damit zu tun, wer hatte bisher die Macht und wer hat die Dinge bestimmt. Und es war weitgehend ein Geschlecht. Vielleicht, also wenn man jetzt sagt, Männer, homosexuelle Männer, manchmal sogar mit. Ne? Aber letztlich kann man sagen, das ist einfach über die Jahrhunderte von Männern durch Männer weitergetragen worden und jetzt versuchen wir das aufzubrechen und gerechter zu gestalten und zwar nicht nur, weil wir uns dagegen wehren wollen, sondern weil wir auch glauben, das hat was mit Nachhaltigkeit, mit dem Planeten, mit dem Klimawandel, mit einem guten Leben für alle zu tun eigentlich und wir wollen nicht die Macht übernehmen jetzt als Gender-Designerinnen oder als Frauen oder so, sondern wir wollen eigentlich die Welt ein kleines bisschen besser machen damit.
Ich glaube, ja, sie ist anders.
Ja, das auch ist so ein bisschen Macht, wenn ich weiß.
Das passiert auch beim Thema Gender. Wenn man über Gender spricht, dann gibt es auch natürlich in unserer Community sehr unterschiedliche Haltungen dazu. Wie gut ist es, dass es eigentlich diese flüssigen Übergänge gibt oder gibt es die überhaupt? Und wie können wir die wissenschaftlich denn einbeziehen in unsere Forschungen und so weiter? Da wird es dann nämlich schwierig und vielleicht will man sich dann auch mal lieber einfacher machen oder braucht auch gewisse Zahlen, damit man irgendwie plausibel was kommunizieren kann und so weiter. Das ist wahnsinnig kompliziert, dann wirklich das auf den Punkt zu kriegen, wenn man anfängt, nicht mehr binär zu denken. Irgendwie auch, ne?
Das stimmt.
Ich will jetzt direkt nochmal zu was zurück, was wir vorhin schon hatten, nämlich dieses Thema des Backlashs. Gibt es denn, also in den verschiedenen Ländern und in verschiedenen Netzwerken, mit denen ihr zusammenarbeitet, aktiv Angriffe auf die Aktivistinnen oder ist das zum Glück bisher noch nicht so eingetreten?
Aktive Angriffe hat uns jetzt Gott sei Dank keine von berichtet, aber was natürlich schon einfach auch so das grundsätzliche Problem ist oder wo häufig das Struggle ist, dass einem unterstellt wird, dass das Thema keine Relevanz hat. Das ist forscherisch, also ich meine im Sinne von Angriff, ne? Also wir müssen jetzt definieren, was Angriff ist, aber natürlich Angriff, dass da diesem Angriff ist man ständig ausgesetzt. Also wenn ich auf irgendeine Konferenz bin und selbst wenn ich auf einer Designkonferenz bin, werde ich ständig gefragt, was das überhaupt soll, und zwar nicht aus Interesse, aus Freundlichem, sondern es passiert mir immer noch häufig genug, dass es hinterfragt wird, ob das überhaupt irgendeine Relevanz hat. Und dann muss man Zahlen parat haben. Und das funktioniert immer mit Zahlen. Dann sagt man, ja, hier so und so und so, so und so viele Frauen sterben mehr in Autounfällen, weil es keine weiblichen Crash-Dummies gibt oder so. Also sehr verkürzt jetzt. Und wenn es Und dass solche Erkenntnisse gibt es ja aber nur, weil es Geschlechterforschung gibt. Wenn es keine Geschlechterforschung gibt und Geschlechterforschung ist keine Lobbyarbeit, sondern das ist dazu da, um Erkenntnisse zu generieren. Erkenntnisse in Bezug auf Geschlecht mit dem jeweiligen Feld, wo man gerade forscht. Und wenn man diese Forschung quasi absägt, dann habe ich diese Erkenntnisse nicht, dann habe ich diese Zahlen nicht, dann habe ich diese Argumente nicht und dann haben alle immer so das Gefühl, läuft doch, nämlich für die, die es läuft, die es bestimmen, läuft super. Und die anderen haben immer ein unbehagliches Gefühl und merken, komisch, für mich funktioniert die Welt nicht so richtig. Und diese Strukturen, die kriegt man halt nur mit so einer Forschung. Klar, aber die muss man ständig rechtfertigen.
Und die ständige Rechtfertigung erzeugt auch ein ständiges Stressgefühl bei Leuten, mit denen wir arbeiten. Also wenn du fragst, gibt es Angriffe, denn ich sage jetzt nicht irgendwie Femizide oder sowas, aber trotzdem, man fühlt sich ständig ausgesetzt, sich rechtfertigen zu müssen und hat ein anderes Stressgefühl als jemand, der einfach über Typografie erzählt und als Experte anerkannt wird, weil er ja einfach ein Feld besetzt, wo andere nicht so viel Bescheid wissen irgendwie. Ne?
Ich nehme an der Stelle jetzt auf jeden Fall mit den Begriff der Resterzählung, also sozusagen von der eben männlich dominierten ja, Umwelt, den queeren Menschen oder Menschen, die sich überhaupt für dieses ganze Themenfeld engagieren, eigentlich nur so eine Resterzählung übrig gelassen wird. Sozusagen diese kleine Geschichte, die könnt ihr auch erzählen. Und die ist aber im Grunde nur überlebensfähig, wenn es eine Unterfütterung gibt, zum Beispiel in Form von Forschung. Und das bedeutet aber, dass dieser gesamte Kontext, deshalb verstehe ich jetzt auch die Akademikerin aus Brasilien, der ganze Kontext im Grunde daraus besteht, mit Forschung Evidenz zu schaffen und eben mit Präsenz zu zeigen, was das denn eigentlich ist, also was das gute Leben sozusagen da drin ist.
Und auch die Praktiken, die da drin stecken, ne? Weil das sind ja nicht nur so, dass man Lücken aufzeigt und sagt, das ist jetzt noch wichtig und da könnten wir hinschauen, da könnten wir gestalten, sondern da sind häufig ja auch ganz andere Vorgehensweisen, die da drin stecken, wie man dieses Design erreicht, partizipativ oder indem man, wie man in die Communities geht und dort herausfindet, wie gearbeitet wird und das ganz anders wertschätzt, was meinetwegen Frauen Handwerkliches in irgendeinem Dorf tun und das nicht irgendwie abtun, sondern dann sagen, so, das hat einen total wichtigen Stellenwert eigentlich. Es geht auch dann um Neubewertung von ganzen Feldern. Da ist wahnsinnig viel Spielraum und Luft nach oben noch.
Wenn wir gerade das Thema Forschung hatten, es gibt ja hochschulische Forschung und hochschulische Lehre. Gibt es denn Hochschulen, an denen gendersensibles Design gelehrt wird im eigentlichen Sinne? Oder das ist immer nur so en passant?
Also ich habe dazu eine kleine freie Feldstudie gemacht in den Jahren 21 bis 23 und hatte von 42 Hochschulen, die ich angefragt habe, 17, die freiwillig meinen Interviews ausgesetzt haben. Und ich habe dann versucht, ja, so Cluster zu finden und eben herauszufinden, wie wird Gender Design überhaupt gewertschätzt, wie weit ist es implementiert an den Hochschulen. Und das ist eine relative Wüste, muss man sagen. Okay. Es ist jetzt erst 2 Jahre her, dass ich das vorgestellt habe. Da wird sich nicht so viel getan haben. Das ist auch ein Anliegen, was wir mit unserem Netzwerk haben, dass wir die Curricula an den Hochschulen mal ins Auge nehmen und mal gucken, inwieweit muss das eigentlich da rein, weil wir wissen, wenn wir das nicht institutionalisieren und strukturell verankern in Hochschulen oder auch in Agenturen oder sonst irgendwo, dann hängt es immer nur von Personen ab. Und diese Personen sind genau, wie wir eben gesagt haben, solche dann ständig unter Druck geratenen Persönlichkeiten, die sich mit diesem Thema befassen und weil sie sich mit dem Thema befassen, sich auch rechtfertigen müssen und dann noch gleichzeitig versuchen, das zu etablieren. Das funktioniert nicht. Und sobald diese Personen weg sind, gibt es dann Gender Design auch nicht mehr. Das heißt, es gibt schon Personen, die sich dem widmen und die auch viel Energie da reinstecken, aber die oft sehr einsam sind. Und also in ihren Hochschulen, das ist nicht nur in Deutschland so, das haben wir auch bei unseren brasilianischen oder lateinamerikanischen Kolleginnen oder italienischen Kolleginnen oder so, da ist es auch schon so, dass sie immer irgendwie so eine Sonderposition haben. Und insofern eigentlich muss man sagen, ja, es gibt es immer wieder, aber nicht strukturell und auch nicht wirklich von allen eingefordert und gewünscht. Das ist unser großes Ziel. Das wäre schön, wenn wir dahin kämen.
Aber was man, darf ich ganz kurz ergänzen noch? Also was man merkt, ist, dass es aber von den Studierenden sehr gewünscht ist und dass die Qualität der Arbeiten, die eingereicht werden für den Award, daran messen wir es auch so ein bisschen, das steigt sehr und es ist wirklich, es kommt sehr, sehr viel wirklich richtig gute Abschlussarbeiten, die sich alle so in diesem Bereich tummeln. Und die haben das Thema auf dem Schirm und die fordern es ein. Das ist wirklich sehr schön zu beobachten.
Ja, wir hatten hier jetzt mal so in Folge von Carolina Perez-Criado diese wunderbare Abschlussarbeit von der Michaela Leitner, das im Grunde auf dieses Invisible Women eingeht, auf das Thema. Und von der Anastasia Kalensky, die hatten wir auch vor einiger Zeit im Programm, eine unglaubliche Bachelorarbeit über also die gesamte Thematik um Schmerzen beim Sex. Sehr offene Geschichte. Und Juliane Kür aus Saarbrücken mit diesem Selbstinseminator. Okay. Das gibt schon, da gucke ich natürlich auch besonders danach, wenn ich sowas sehe, dann versuchen wir die jungen Frauen oder Männer zu kriegen. Es gibt die, ist in der Tat so, aber die berichten dann jeweils einfach von einem guten Ambiente an der Hochschule. Also es wird ja getragen von der gesamten Hochschule.
Ja,
also von der Werkstatt, von den Professorinnen, von den Leuten, die da in der Theorie sind und so. Und da habe ich das Gefühl, dass in Augsburg und in Saarbrücken da momentan relativ viel, also relativ gutes Milieu ist.
Ja. Also wie gesagt,
Professuren. Aus Saarbrücken haben wir tatsächlich mehrere Mitglieder. Das ist tatsächlich für uns auch eine kleine Hochburg. Auch unsere dritte Vorständin, Julia Pizzina, die war ja auch schon mal hier, kommt daher. Und aber da hängt es wie von den Leuten ab, die dieses Milieu dann auch schaffen.
Ja, das ist aber nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist jetzt auch nochmal neben dieser Frage, was sind eigentlich die wesentlichen Faktoren? Das ist immer ein Milieu. Also es geht mit einzelnen Menschen, funktioniert das nicht. Also es braucht dieses organische Netzwerk, in dem dann auch so Arbeiten gemacht werden kann, während deren Verlauf Leute auch anfangen zu zweifeln und dann wieder ermutigt werden und dann hinschmeißen, dann wieder anfangen und so. Also das ist ja alles Teil einer wirklich guten Designarbeit. Gut, aber wir kommen jetzt auch schon fast irgendwie zum Ende. Ich habe noch zwei Punkte. Und zwar einmal die Finanzierung. Das Netzwerk ist ja nicht so ein Gegenstand, dass die Sponsoren euch nachlaufen und sagen, ja, wir wollen Bandenwerbung machen.
Vielleicht auch der Podcast hier schon, wer weiß.
Ja, mit der Podcast kann natürlich was mehr Bandenwerbung machen wie beim Basketball oder so. Sondern irgendwie, was ist das für eine Art von Struktur? Also ich meine, es ist erstmal wahnsinnig viel Engagement, klar. Ja. Nicht berechnende Arbeit und dann irgendwie die Stromkosten müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Also,
genau. Ja, sehr viel Ehrenamt und dann nochmal sehr viel Ehrenamt. Und dann haben wir natürlich, also wie gesagt, es ist ja so projektbezogen. Also für den Awards sind wir in der Vergangenheit häufig von der Stadt Köln unterstützt worden und unterschiedliche FördergeberInnen, je nachdem jetzt zum Beispiel für die Reise nach Brasilien eben von der IFA. Das heißt aber, es ist jedes Mal wieder so ein Antragsmarathon und ein Versuch, irgendwie Geld herzukriegen. Und das ist nicht so leicht, sage ich jetzt einfach mal. Das war dieses ja auch besonders schwer, weil da eben uns einige FördergeberInnen weggebrochen sind, die keine Gelder mehr hatten. Und der Award wird stattfinden. Wir haben Dankspenden, aber es ist wirklich, und das andere ist natürlich, wir sind ein Verein. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das ist ein Vorteil zum Thema Anträge stellen, aber wir haben natürlich auch Mitglieder, zahlende Mitglieder und ohne die ginge es gar nicht.
Und die wünschen wir uns auch noch mehr. Wir arbeiten gerade sehr verstärkt daran, unseren Mitgliedern nochmal mehr zu zeigen, was wir eigentlich Tolles machen. Und wir freuen uns über jedes Mitglied, auch über Engagement, auch über Leute, die einfach nur gerne zahlen würden. Also das ist unser Ziel, jetzt über die Mitgliedsbeiträge doch ein bisschen mehr wuppen zu können.
Wir haben auf jeden Fall in den Shownotes eben auch die Links zu den Websites, also das kann ich jetzt auch nur unterstützen. weil es nicht in Frankfurt ist, da versuchen wir selbst Bilder zusammenzukratzen, sondern in Köln. Der ist alles klar, Quatsch. Also die gesamten Informationen sind in den Shownotes drin und das ist natürlich sinnvoll, da bei sowas mit dabei zu sein und es eben auch mitzuentwickeln oder eben auch mitreden zu können als Mitglied in einem gemeinnützigen Verein. Das ist gleich nochmal so ein richtiges Brett auch zum Schluss. Immer die libanesisch-syrische Publizistin Ruby Hamad schreibt ja, Rassismus ist keineswegs in die Struktur der Gesellschaft eingebettet. Rassismus ist die Struktur. Natürlich eine sehr harte Aussage. Ist Rassismus für euch ein Thema? Ist es da oder ist es nur ganz am Rande vorhanden?
Das ist natürlich immer eine Schnittstelle, ne? Also deswegen muss man das auch, also das ist so ein Querschnitt, genauso wie Gender und Feminismus ein Querschnittsthema bei allem ist. Und das spielt ja oft miteinander, ne? Also intersektional. Ostasiatische Frauen werden mit anderen Stereotypen konfrontiert, als das jetzt schwarze Frauen konfrontiert sind. Und deren gleiche Antwort wird unterschiedlich gewertet werden. Und deren Struggle im Alltag ist sicherlich ein anderer, als das meiner ist, als weiße Frau. So, das heißt, natürlich muss man das mitdenken und diese Stimmen mit sichtbar machen und gemeinsam schauen, was können wir da voneinander lernen. Und das passiert natürlich ganz, ganz schnell, dass man, wenn man in einer sehr homogenen Gruppe ist, und ich meine, das ist ja dann, muss man sich dann selber natürlich genauso anziehen, wenn man jetzt zu drei weißen Frauen ohne irgendeinen Hintergrund in irgendeiner Form, ohne Hintergrund ist ja auch schon eine Anmaßung, weil dann irgendeinen Hintergrund hat man ja. Ne? Also allein diese, wie soll das jetzt gehen? Ne? Aber genau, also wenn man sich alle sehr ähnlich sind, dann sind sich alle sehr schnell einig und das ist ein Problem. Ne? Weil man denkt, man hätte so die Wahrheit gepachtet. klar, müssen wir da genauso drauf schauen. Und das ist bei dem Design, also bei gendersensiblen Design auf jeden Fall mit ein ganz wichtiger Faktor.
Und für uns, muss man auch sagen, sind, da wir gegründet in Deutschland von alten weißen Frauen, das muss man jetzt auch mal wirklich so sagen, ist das oft auch eine kleine Hürde für Leute, die vielleicht aus einem anderen Milieu oder mit einem anderen Hintergrund kommen. Die fühlen sich bei uns, haben sich eine Weile nicht gesehen. Und wir wollen jetzt einfach nochmal ganz klar auch sagen, wir sind diejenigen, die es vorantreiben. Wir sind aber sehr, sehr offen für alle, die mitmachen wollen. Und deswegen lernen wir auch so bereitwillig von unserem Gender, von unserem lateinamerikanischen Netzwerk, von unseren jungen Mitgliedern, die alle frische und neue Impulse mitbringen. Und wir sind auch froh, wenn wir da ganz viel mitnehmen können und auch abgeben können. Also insofern sind wir selber irgendwie auch indirekt betroffen oder sind da so eine Reibungsfläche auch, ne?
Mir war das einfach deshalb wichtig, weil das bei uns im Programm also regelmäßig logischerweise diskutiert werden muss. Und mir schien das so ein bisschen, das ist nicht in eurem Fokus, das ist klar, aber es ist ein Thema, um das man natürlich nicht rum kann. Also auch angesichts dieses Backlashs, wo wir jetzt wirklich Dinge erleben, die wir uns alle nicht gewünscht hätten. Gut, aber jetzt sind wir tatsächlich am Ende des Gesprächs irgendwie. Und zwar haben wir dann diese berühmte Abschlussfrage, nämlich was ist gut? Wer möchte denn zuerst antworten?
Oh Gott, was ist gut?
Was ist gut? Ja,
so ich glaube, wir haben irgendwo zwischendrin schon mal gesagt, das ist gut. Ich weiß nur nicht mehr, was es war, aber es handelte sich ganz bestimmt darum oder davon, dass Design ohne die Gender Design eigentlich kein gutes Design ist. Also das heißt, was, ne, mit Gender Design ist es gut.
Ich stimme dir jetzt einfach mal zu. Das ist gut, Ina.
Ja gut, ich finde es auch gut. Ja. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für den Besuch und für eure Anreise.
Ja, vielen Dank. Wir danken auch. Dankeschön.
Das waren Claudia Herrling und Ina von Rumor vom International Gender Design Network im Gespräch mit meinem Kollegen Georg-Christoph Bertsch. Parallel zu dieser Sendung haben wir eine Sonderausgabe herausgebracht, die sich noch einmal intensiv mit dem DDC-Award beschäftigt, dessen Kriterien in diesem Jahr auf Permakultur aufbauen. Ein wirklich zirkuläres und integratives Modell. Dazu haben wir einige der JurorInnen und VorständInnen eingeladen. Wir hoffen auf euer Interesse und wünschen euch wie immer alles Gute und eine sehr kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.